Weil ich Jesu Schäflein bin, freue ich mich nur immerhin über meinen guten Hirten, der mich schön weiß zu bewirten, der mich liebet, der mich kennt, der mich bei meinem Namen nennt. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüner Aue und führet mich zu frischem Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Das erste war eine Liedstrophe, weil ich Jesu Schäflein bin, ein Kinderlied, ein Kirchenlied, was vielleicht den einen oder anderen in seiner Kindheit begleitet und geprägt hat. Und das zweite war der Anfang des bekanntesten Psalms überhaupt, Psalm 23. Und beides spielt mit einem Bild, was in der Bibel immer wieder vorkommt, im Alten Testament, im Neuen Testament, nämlich Gott ist unser Hirte. Er führt sein Volk, er kümmert sich um sein Volk, er passt auf sein Volk auf. Er ist der, der dafür sorgt, dass es seinem Volk, seinen Kindern gut geht. Ein wunderschönes Bild von einem sich kümmernden, versorgenden Gott. Aber dieses Bild hat auch eine Kehrseite, eine etwas unromantische Kehrseite. Denn wenn Gott unser Hirte ist, dann bedeutet das, dass ich ein Schaf bin. Und ganz ehrlich, mir fallen so einige Tiere ein, mit denen ich mich gerne identifizieren möchte. Das Schaf gehört nicht dazu. Schafe wirken ja doch so ein bisschen tump. Vielleicht auch süß, ja, harmlos und ein bisschen blöd. Ja, wenn die so in der Gegend rumstehen und blöken, ja, Schaf ist nicht das, was ich unbedingt sein möchte. Aber wenn Gott unser Hirte ist, dann scheint da irgendwas dran zu sein. Das Thema heute ist das Schweigen der Lämmer. Und Flo hat es ja schon erwähnt und das sind die Punkte, wo ich mir immer denke, oh Mann, ich werde alt. Ja, das Schweigen der Lämmer mit Jodie Foster und Anthony Hopkins, ein paar nicken ja wohl, ein paar kennen ihn, aber das sind alles eher die älteren Semester. Ja, ein Hollywood-Film, total erfolgreich, der ist nicht geeignet, dass wir ihn hier im Gottesdienst zeigen. Er hat auch inhaltlich nichts mit der heutigen Predigt zu tun. Aber das Thema, der Titel, das passt total. Denn wenn wir Schafe sind, was die Bibel ja sagt, dann passt dieses Schweigen der Lämmer leider manchmal nur zu gut. Dann ist das ein Phänomen, was ich immer wieder bei uns entdecke. Das Schweigen der Lämmer. Wir fühlen uns bei unserem Hirten gut. Wir fühlen uns wohl, wenn wir in seiner Nähe sind. Wir lieben es, in unserer Herde zusammenzustehen und zu kuscheln, ein bisschen vor uns hin zu blöken. Aber wenn es darum geht, von unserem Glauben zu reden, in der Welt, bei den Nichtchristen, dann ist es halt leider oftmals genau das, das Schweigen der Lämmer. Und damit meine ich nicht, dass wir uns auf den Marktplatz stellen, auf die Bananenkiste und laut predigen, sondern es geht mir vielmehr um diese natürlichen Begegnungen, um diese natürlichen Gelegenheiten auf der Arbeit, in der Familie, bei Freunden. Wir haben die Chance, von unserem Gott zu reden und halten leider so oft die Klappe. Das Schweigen der Lämmer. Wir beenden heute unsere Predigtreihe vollmutig, aus unserem Glauben kein Geheimnis machen. Und ich möchte diese Predigt heute nochmal nutzen, um uns wirklich Mut zu machen. Mut zu machen, dieses Schweigen der Lämmer aktiv anzugehen und daraus ein Reden der Lämmer zu machen. Und ich habe einen Text mitgebracht, der total gut passt. Denn er zeigt uns zwei Vorbilder, die das in ganz vorbildlicher Art und Weise tun. Und das spannenderweise sind diese beiden Typen, die da auftauchen, vorher die absoluten Versager. Und wandeln sich an dieser Stelle in unglaublich mutige Verkündiger des Evangeliums. Also, wir wollen gucken, wie können wir vollmutig von unserem Glauben reden. Jetzt bringt der Text heute allerdings ein Problem mit sich. Er ist zu lang. Meine interne Vorlesegrenze für den Gottesdienst sind 15 Verse. Das ist das, was ich euch zumute. Unser Text heute ist 22 Verse lang. Und ich muss eigentlich auch noch das Kapitel vorher mit dazu nehmen. Das funktioniert auf keinen Fall. Und das Problem ist auch, es ist keine schöne Geschichte zum Erzählen, sondern eine Predigt, um die es heute geht. Ich gebe mir trotzdem Mühe, euch in diesen Text mit hineinzunehmen. Wir hangeln uns so ein bisschen erzählend durch den Text. Ich bringe da direkt meine Punkte mit rein und die wichtigen Verse lese ich euch jeweils vor. Wir steigen ein und ich erzähle euch als erstes mal die Vorgeschichte. Jesus lebt. Er ist auferstanden. Tatsächlich. Und nicht nur das, er hat seinen Heiligen Geist seinen Nachfolgern gegeben. und das funktioniert. Super Sache, für uns relativ normal. Wir kennen das, wir wissen das, alles klar. Für Petrus und Johannes war das alles noch absolutes Neuland. Die waren gerade noch dabei, sich zu sortieren. Deren Leben war auf den Kopf gestellt. Jesus ist tot. Nein, halt, Moment, stimmt nicht. Er lebt, er ist wirklich auferstanden. Und das mit dem Heiligen Geist, das war auch ziemlich eindrucksvoll. Mit Feuerzungen und so und dann diese Pfingstpredigt. 3000 Leute sind zum Glauben gekommen. Und aus diesem kleinen Haufen von vielleicht 100 Jesus-Nachfolgern werden auf einen Schlag 3000 Menschen. Die wussten überhaupt nicht, wo ihnen der Kopf steht. Und in diesem Umbruch gehen sie ihren Gewohnheiten nach. Wie sie es kennen, gehen sie jeden Tag in den Tempel und begegnen wie jeden Tag demselben Menschen. Der hockt vor der schönen Pforte und bettelt seit 40 Jahren. Und dann sagt Petrus diesen berühmten Satz: Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu von Nazareth, steh auf und geh umher. Und tatsächlich ist passiert. Der Mann steht auf, springt umher und verkündigt, dass Gott ein Wunder an ihm getan hat. Petrus und Johannes nutzen die Gelegenheit und fangen vor dem Tempel an zu predigen. Und an dieser Stelle setzt unser Text ein. Die beiden fangen gerade an zu reden, sie erklären das Evangelium, sie erklären die Auferstehung und das passt den Leuten nicht. Der Kommandant der Tempelwache kommt mit seinen Leuten und die Sadduzäer kommen, weil die Auferstehung ist eine der großen umstrittenen Themen im Judentum, schon vor Jesus. Gibt es eine Auferstehung? Gibt es ein ewiges Leben? Die Sadduzäer sagen nein. Und dass da Leute stehen und von Jesus reden, ist eh schon mal doof. Dass sie dann auch noch über die Auferstehung predigen, ist noch döver. Das wollen sie verhindern und Petrus und Johannes werden verhaftet. Sie werden vor den Hohen Rat gebracht und werden verhört. Der Hohe Rat ist hier, das wird extra erwähnt, in Vollbesetzung anwesend. Ich vermute, das ist ganz ähnlich wie im Bundestag. Wenn man da gewählt ist, ist das sehr nett, aber man muss ja nicht immer da sein. Zu diesem Anlass war der gesamte Hohe Rat da. Jeder. Die Sache mit den 3000 Leuten, die da in Jerusalem gerade zum Glauben gekommen sind, die scheint denen so ein bisschen Angst gemacht zu haben. Und jetzt stellen die sich auch noch an den Tempel und predigen. Alle sind da und beraten. Petrus und Johannes werden wieder vor sie gebracht und fangen wieder an zu predigen. Sie geben keine einsilbigen Antworten, sondern legen die nächste Predigt los. Und das Erste, was wir hier lernen, ist auch das, was hier vorne steht. Wort und Tat gehören zusammen. Und wir dürfen die beiden Sachen nicht gegeneinander ausspielen. Ich erlebe das ganz oft, dass Menschen sagen, ja, das mit dem Reden, das fällt mir schon schwer. Ich halte es da lieber praktisch und lebe meinen Glauben. Und das ist genauso falsch, als wenn ich sage, ja, wenn ich lebe, das bringt doch überhaupt nichts, das kapieren die Leute doch nicht. Wir müssen nur genug von Jesus reden, dann werden sich die Menschen schon bekehren. Auch das scheint nicht zu passen. Es gibt ja den schönen Satz, predige das Evangelium, wann immer du kannst. Und wenn es sein muss, verwende auch Worte dazu. Diesen Satz habe ich schon hier vorne gesagt in einer Predigt. Aber der Text heute lässt mich nochmal neu darüber nachdenken, ob das wirklich stimmt. Ob das sein kann. Anscheinend ist das doch ein bisschen schief. Es ist natürlich klar, wer nur labert, wer nur redet und seinen Glauben nicht in seinem Leben umsetzt, das wird nichts bringen. Noch schlimmer, wenn wir überhaupt keine Früchte zu sehen haben, sondern das Gegenteil. Wenn ich von der Vergebung und Barmherzigkeit Gottes rede und gleichzeitig hartherzig, lieblos und gesetzlich bin, dann kann ich mir meine Worte auch sparen. Aber im Text erleben wir was anderes. Wir erleben hier, dass Wort und Tat zusammenkommen. Petrus tut etwas. Er gibt das, was er hat, weiter. Das, was ich habe, gebe ich dir. Er macht den Menschen heil und knüpft dann an seine Tat an und erklärt den Menschen, dass Gott nicht nur ihr körperliches Heil im Sinn hat, sondern ihr ganzheitliches Heil. Er will, dass Menschen an Körper, Seele und Geist gesund werden. Und darauf baut er seine Predigt aus. Botschaft und die Tat passen voll zusammen. Und ich finde es unglaublich spannend, was wir da erleben. Vor dem Tempel predigen die beiden vor ihresgleichen. Das sind Leute, die den Tempel besuchen, die halt jeden Tag kommen, ganz gewöhnliche Leute. Das werden Handwerker gewesen sein, auch ein bisschen gebildetere Leute. Aber das waren Tempelbesucher. Und vor denen reden Petrus und Johannes und erklären das Evangelium. So weit, so normal. Das würde auch ich irgendwie erwarten. Sie reden eben, weil sich die Gelegenheit ergibt. Aber dann stehen sie vor dem Hohen Rat. Und das sind nicht ihresgleichen. Das sind die religiösen Führer der damaligen Zeit. Der Hohe Rat, das waren vor allem Sadduzäer. Das war die Elite, das war die Oberschicht. Das waren Leute, die ihr ganzes Leben lang ausgebildet waren, um theologisch zu diskutieren. Das war der hohe Priester, der dabei war. Und auf der anderen Seite stehen zwei ungebildete Fischer, die eine Laienausbildung haben, 3 Jahre irgendeinem Rabbi hinterhergelaufen sind, die einen putzigen Dialekt haben, weil sie irgendwo aus der Provinz kommen, hört man denen direkt an, dass es Landeier sind. Und die sollen mit diesen gebildeten Leuten reden. Das ist doch wohl ein bisschen zu viel verlangt, oder? Aber sie tun's. Und an der Stelle muss ich Frieder Trommer widersprechen. Der hat im Seminar hier gesagt, Gott wird ja nicht von euch verlangen, dass ihr euren Glauben einem Professor erklärt. Das müsst ihr ja nicht. Und ich lese diesen Text und denke mir, doch, wenn uns Gott dahin stellt, wenn er dir das zumutet, wenn er mir die Gelegenheit dazu gibt, jemandem, der mir intellektuell, gesellschaftlich total überlegen zu sein scheint, das Evangelium zu sagen, von Jesus zu reden, dann sollte ich es wohl tun. Er weiß, was er uns zumuten kann, und wenn er uns das vor die Füße legt, lernen wir hier am Text, dann sollten wir unseren Mund aufmachen. Wir lernen hier also, Wort und Tat gehören zusammen. Und was Gott uns zutraut, das sollten wir auch aktiv anpacken. Weiß nicht, wie es dir geht. Ich denke mir, das ist mir eine Nummer zu groß, wenn ich ehrlich bin. Habe ich eigentlich jetzt nicht so viel Lust drauf. Das ist auch gar nicht schlimm, wenn man es so fühlt, denn zum Glück kommt jetzt Punkt 2, der uns aus diesem Dilemma so ein bisschen rausführt. Weil ich vermute, dass es Johannes und Petrus genau so gegangen sein wird. Man muss sich überlegen, das sind zwei, habe ich eben schon gesagt, einfache Fischer, die aber gerade ja eine Geschichte des Versagens hinter sich haben. Petrus hat die Klappe weit aufgerissen und gesagt, hier, Jesus, ich gehe mit dir und ich werde für dich sterben. Ja, und dann kommt so ein Waschweib, ein paar Mägde am Lagerfeuer. Du gehörst doch auch zu diesem Jesus. Nee, nie gesehen, nie gehört, kenne ich nicht. Er verleugnet. Nach der Auferstehung verkriechen sich die Jünger, schließen ab, trauen sich nicht raus, haben Angst. Und dann auf einmal passiert etwas, was in meinen Augen eigentlich nicht erklärbar ist. Aus diesen Verleumdern, aus diesen Feiglingen, die stehen jetzt vor diesem Gremium, was ein paar Tage vorher ihren Herrn zum Tode verurteilt hat. Das sind dieselben Leute, vor denen Jesus stand, die Jesus haben foltern lassen, die Jesus haben hinrichten lassen. Und die stehen da und bekennen fröhlich ihren Glauben und predigen, dass dir Hören und Sehen vergeht. Wie kann das denn bitte gehen? Das ist genau dieses Gefühl von, das ist doch eigentlich eine Nummer zu groß. Und wie das gehen kann, das finden wir in Vers 8, den ich euch jetzt vorlese. Nur den Anfang. Vom Heiligen Geist erfüllt, gab Petrus ihnen folgende Antwort. Das reicht jetzt erstmal, die Antwort könnt ihr nachlesen. Das ist das Entscheidende. Vom Heiligen Geist erfüllt. Das ist das, was passiert. Und ich möchte das nochmal nachzeichnen. Das ist mir ganz wichtig. Da sind zwei jüdische Fischer aus Galiläa. Galiläa war Provinz und die hatten anscheinend einen ganz putzigen Dialekt. Denn die Mägde beim Lagerfeuer, bei der Verurteilung von Jesus, haben Petrus am Dialekt erkannt. Das ist vielleicht so ein bisschen so wie bei den Oberfranken. Es tut mir sehr leid, Norbert. Ja? Aber so einen Oberfranken, den erkennst du ja sofort, wenn er den Mund aufmacht. Und das klingt schon putzig, wenn die reden. Ja, aber ernst nehmen kann man die nicht. Ja? Wir Mittelfranken, wir drücken uns gewählt aus. Hier ist das Zentrum der Welt. Die Oberfranken, die Oberpfälzer, die sind halt Provinz. Ja, und so war es bei Galiläa auch. Die haben den Mund aufgemacht und man wusste, Landeier, weit weg von Jerusalem, die brauchst du nicht ernst zu nehmen. Nicht gebildet, Versager. Und die stehen da und verkünden das Evangelium. Unglaublich. Und das kann alleine der Heilige Geist schaffen. Gott erfüllt diese Männer. Und darum können sie so reden. Und das macht mir so viel Mut für mich. Das macht mir so viel Mut für dich und für uns als Gemeinde. Aus uns heraus können wir das nicht, werden wir scheitern. Aber weil Gott uns befähigt, können wir das tun. Aber, ich muss ein großes Aber hinterher schieben. Einer meiner Dozenten hat immer zur Predigtvorbereitung gesagt, der Heilige Geist ist kein Ruhekissen für eure Faulheit. Wenn du zu faul bist, deine Arbeit zu machen, wird die Predigt daneben gehen, weil Gott nicht in die Bresche springt dafür, dass du liegen bleibst. Aber der Heilige Geist ist der Retter und Helfer in der Not. Wenn du nicht mehr weiter weißt, wenn du nicht kannst, glaube, du wirst oben stehen und es wird laufen. Und das gilt nicht nur für die Predigtvorbereitung hier in der Gemeinde, das gilt für das Reden über Jesus ganz im Allgemeinen auch bei dir. Ich glaube, dass Gott bei Petrus und Johannes das genommen hat, was da war, was sie sich erarbeitet haben und das genutzt hat. Wir müssen immer überlegen, was haben Petrus und Johannes getan? Sie haben ihre Heimat, ihre Familie verlassen und sind Jesus nachgefolgt. Und auch als der Großteil der Jünger gegangen ist, weil sie enttäuscht waren von Jesus, Petrus und Johannes sind geblieben. Jesus fragt sie noch, wollt ihr auch gehen? Matthäus 17. Und Petrus sagt, Herr, wohin sollen wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Sie sind geblieben. Sie sind, auch wenn sie sich nicht mit Ruhm bekleckert haben, nach der Verurteilung geblieben. Sie sind nach dem Tod geblieben. Und sie haben sich von Jesus 3 Jahre lang ausbilden lassen. Und Jesus nimmt das und gebraucht es. Ja. Ah, langsam, hier sind wir. Und das gilt auch für uns. Ich wiederhole den Satz von gerade eben nochmal. Der Heilige Geist ist kein Ruhekissen für deine Faulheit. Es ist dein Job, Gott so gut kennenzulernen, wie es nur irgendwie geht. Es ist deine Aufgabe, eine so innige Beziehung zu Jesus zu haben, wie es in deiner Macht steht. Es ist deine Aufgabe, so sprachfähig im Glauben zu werden, wie irgendwie nur möglich. Zum Beispiel hier im Gottesdienst. Ihr guckt mich alle sehr wach an, soweit ich das mit den Masken beurteilen kann. Das finde ich sehr nett. Nutzt diese Gottesdienste. Sitzt die Predigten nicht einfach ab. Setzt nicht euer frommes Gesicht auf und plant euren Einkauf für die nächste Woche. Holt hier nicht euren Schlaf nach, sondern nutzt die Zeit, hier Jesus besser kennenzulernen. Geht in eure Kleingruppen, diskutiert über die Bibel mit anderen Christen, stellt eure Fragen, lasst euch ausbilden und zurüsten, um Gott besser zu verstehen. Nehmt die Herausforderung einer Zweierschaft an, werdet offen in eurem Leben und wachst im Glauben. Lest eure Bibel, habe ich schon mal gesagt, lest eure Bibel, lernt Gott besser kennen durch sein Wort, integriert Gebet in euren Alltag. Wir machen das nicht aus Spaß an der Freude, einfach weil man das halt so macht, sondern weil das die Wege sind, dass wir diesen Gott besser kennen und verstehen lernen. Kannst du deinen Glauben kurz und präzise beschreiben? Bin mir sicher, ich habe das hier schon mal gefragt. Du hast 2 Minuten, ohne jede fromme Floskel. Oder ohne jede fromme Vokabel wie Gnade, Sünde, kannst du deinen Glauben so beschreiben, dass ein Mensch aus deinem Dorf das versteht. Vielleicht ist das deine Hausaufgabe, dich da mal hinzusetzen und da mal eine halbe DIN A4-Seite zu schreiben, zu gucken, kann ich das überhaupt? Kurz zusammengefasst, das ist dein Job, dich so gut wie möglich vorzubereiten. Aber dann kommt die Stunde des Heiligen Geistes. Dann kommt das, dass er dir Menschen vor die Nase stellt, wo er glaubt, dass du was sagen kannst. Das mögen Menschen sein, die, wo du gedacht hättest, es passt überhaupt nicht. Aber dann kannst du das anwenden, was du vorher vorbereitet hast. Weil er dir die Gedanken ins Herz gibt und in den Mund legt. Ich habe in der Schule immer gebetet, lieber Herr Jesus, lass mich jetzt in der Prüfung das anwenden, was ich auch gelernt habe. Das führte manchmal dazu, dass ich gar nicht gebetet habe, weil ich eh wusste, ich habe nichts gelernt und dann brauche ich darum auch nicht zu bitten. Der Heilige Geist ist kein Ruhekissen für meine Faulheit. Aber das ist hier genau dasselbe, zu beten, lieber Jesus, ich kenne dich nur ganz bruchstückhaft, aber lass mich das, was ich über dich verstanden habe, gut und richtig weitergeben. Gib mir die richtigen Menschen an die Seite, denen ich was sagen kann. Gib mir im richtigen Moment die richtigen Ideen, die richtigen Worte, die richtigen Antworten. Ich kann das aus mir nicht, da brauche ich dich. Und darüber hinaus auch noch. Ich glaube, wir wissen ja oft nicht, was für eine Geschichte die Menschen haben, die uns gegenüberstehen. Und der Satz, Gott will ein Vater für dich sein, kann beim einen Menschen totale Freude auslösen. boah, wie ein Vater, der ist immer da, der kümmert sich um mich, der liebt mich, der hat Interesse. Wie großartig, so einem Gott will ich gehören. Sag diesen Satz, Gott will ein Vater für dich sein, mal einem Menschen, der von seinem Vater ignoriert, geschlagen oder gar missbraucht worden ist. Mit so einem Gott will ich nichts zu tun haben. Aber das weißt du doch nicht, wen du da vor dir hast. Und da will ich hoffen und glauben, dass der Heilige Geist uns die richtigen Worte, die richtigen Bilder, die richtigen Vergleiche gibt, die für den anderen passen und uns davor bewahrt, in monströs große Fettnäpfchen zu treten. Also, du bist in der Verantwortung, sprachfähig im Glauben zu werden, deinen Gott zu kennen, so gut zu verstehen, wie es nur geht. Und den Rest, den macht der Heilige Geist. Und damit sind wir zum Abschluss. Und da gucken wir uns nochmal die Art und Weise an. Und ich glaube, besser als mit diesen Worten kann ich es eigentlich nicht beschreiben, was Petrus und Johannes hier tun. Sie reden klar und deutlich. Ich möchte euch die Verse 18 bis 20 nochmal vorlesen. Nachdem sie die Apostel wieder hereingerufen hatten, also der Hohe Rat, untersagten sie ihnen mit allem Nachdruck, jemals wieder öffentlich über Jesus zu sprechen oder unter Berufung auf seinen Namen als Lehrer aufzutreten. Aber Petrus und Johannes erwiderten, urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Uns ist es auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Ich finde es total beeindruckend, dass Petrus und Johannes hier sowohl in der Art als auch vom Inhalt her unglaublich deutlich reden. Ihre Art ist total fest und klar. Und obwohl sie mit Strafe bedroht werden, die waren gerade eine Nacht im Gefängnis für ihren Glauben, zum allerersten Mal wirklich verfolgt. Und dann wird ihnen gedroht und wird gesagt, ey, wehe, noch einmal, dann gibt's. Und sie sagen, wir müssen Gott mehr gehorchen, natürlich. Und die Strafe folgt auf dem Fuß. Ein Kapitel später werden diese beiden Männer zum ersten Mal für ihren Glauben ausgepeitscht. Also es passiert genau das, was angedroht ist. Und trotzdem bleiben sie standhaft und reden klar und deutlich. Und das tun sie auch vom Inhalt her. Sie benennen Sünde. Sie betonen die Rolle Jesu gegen die Sichtweise des Hohen Rates. Sie stehen dazu, was sie glauben und verstanden haben. Und da gehört eine ganze Menge Mut dazu. Und da kann ich jetzt die Brücke zur Predigt der letzten Woche schlagen. Letzte Woche war das Thema, schämst du dich nicht? Und wir sind ganz schnell dabei, uns fürs Evangelium, für Jesus zu schämen. Und das hätten die Leute hier auch tun können vor diesen religiösen Führern, die doch eigentlich es besser wissen, wie Gott ist. Aber das Evangelium ist eine Kraft Gottes, das alle gerecht macht, die daran glauben. Und Jesus ist der Schöpfer des Universums, der Gemeinschaft mit mir haben will. Nichts an diesen Sachen ist schämenswert. Und wenn wir das verstanden haben, dann können wir klar und deutlich sein in der Art und Weise, wie wir reden und vom Inhalt her, wie wir reden. Stellt euch vor, ein Verkäufer klingelt an eurer Tür und möchte euch was verkaufen. Und er steht schon so gebückt da und sagt, ja, ich hätte da was und ist ganz gut und ja. Und ihr merkt, ihm ist es eigentlich schon peinlich, dass er überhaupt geklingelt hat. Und er hat nicht wirklich eine Überzeugung für sein Produkt. Und eigentlich wäre jetzt lieber irgendwo, aber nicht hier. Werdet ihr dann was kaufen? Wahrscheinlich eher nicht. Wir sind keine Verkäufer. Wir sind Verschenker. Wir verschenken die beste Botschaft der Welt, die frei macht, die Erlösung schenkt, die Frieden schenkt, die Heil bringt. Wie vermitteln wir diese Botschaft? Nicht entschuldigend, nicht geduckt. Hey, ich habe die beste Botschaft für dich. Und das kann ich auch von meinem ganzen Auftreten, von meiner ganzen Haltung her vermitteln. Und dann ist da auch der Inhalt. Ich muss euch ehrlich sagen, ich kenne das sehr gut, rumzueiern. Ich kenne es sehr gut, nicht den Mut zu haben, klare Kante zu zeigen und mich so ein bisschen wischiwaschi durch die Sachen durchzuwinden. Und mir ist bewusst, dass es ein ganz schmaler Grat ist. Ich muss, glaube ich, einem Freund, der homosexuell lebt und empfindet, nicht jedes Mal aufs Butterbrot schmieren, wie ich glaube, dass Gott über seinen Lebenswandel denkt. Das hat nichts mit klarem Bekennen zu tun, das ist einfach nur lieblos. Auf der anderen Seite Muss ich, wenn mir jemand erzählt, oh ja, er glaubt an die kosmische Strahlung und Jesus ist ja auch so diese Urmacht des Universums und die findet er ja auch ganz nett, dann muss ich nicht sagen, ach ja, ist ja schön, dass du auch an diesen Jesus glaubst, ich glaube auch an den. Nee, dann will ich sagen, nee, du, das Evangelium ist was anderes. Das hat nichts mit einer kosmischen Urkraft zu tun. Das ist, Jesus ist Gott, der einzige Gott und nur in ihm gibt's Heil. Da will ich klare Kante zeigen. Mir ist bewusst, ich kann auf beiden Seiten vom Pferd fallen und ich eier leider zu oft rum. Ich glaube, dass Menschen klare Standpunkte brauchen und auch erwarten von uns. Und diese klaren Standpunkte müssen wir aber vermitteln ohne Hartherzigkeit und Lieblosigkeit. Und hier kommt wieder der Heilige Geist ins Spiel. Ich will hoffen, dass er mich lehrt, zu unterscheiden, was in welcher Situation angebracht ist. Wann ich eher seelsorgerlich liebevoll reden muss und wann klare Kante angesagt ist. Und vielleicht noch darüber hinaus, dass er mir hilft, beides zusammenzubringen. Dass ich total klar bin und liebevoll. Das wäre natürlich der Optimalfall. Also, lasst uns mutig glauben und lasst uns dieses Schweigen der Lämmer brechen. Lasst uns reden, lasst uns bekennen und vertrauen, dass Gott uns in Bewegung setzt und wir mit ihm losgehen. Amen.